Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Tag 1 der International Championship in Nanjing ist gelaufen und hat ein paar interessante Ergebnisse hervorgebracht. Noch keine riesengroßen Überraschungen, aber die Held-Over-Matches sind beendet. Ein paar Wildcards haben für Aufsehen gesorgt. Und es gab mal wieder einen kleinen Rekord für Frauensnooker. Darüber werden wir sprechen. Und das tun wir in der 1111. Episode dieses Snooker-Podcasts. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Total Clearance. Und Hallöchen auch an Kati, die hoffentlich schon etwas bessere Laune hat als vorhin.
Natürlich, Christian, wie könnte ich keine gute Laune haben? Das ist unsere 1111. Folge, kannst du es dir vorstellen? Und wie könnte man besser feiern als mit einem Judd Trump Century? Und zwar nicht mit irgendeinem, sondern mit Judd Trumps 1111. Century, kannst du es dir vorstellen? Am Tag, an dem wir die Jubiläumsfolge aufnehmen, bringt er das nur für uns extra für Total Clearance. Grüße gehen raus an Judd Trump. Aber nein, mal im Ernst, Christian, 1111 Folgen, das gibt's doch gar nicht. Wir haben doch gerade erst die 1000. gefeiert. Und jetzt sind schon wieder 111 dazugekommen. Das macht uns so schnell auch irgendwie keiner nach, ne? Gab ja mal kurz so einen anderen Podcast noch in Deutschland. Was ist aus dem eigentlich geworden? Wir wissen es nicht. Aber Christian, wir machen hier weiter. Nee, es ist doch einfach schön, dass wir jetzt 1111 Folgen feiern. Herrlich. Wir sind hier fleißig dabei. In Nanjing wird fleißig Snooker gespielt. Ich glaube wirklich, die Nachricht des Tages neben der 1111. Episode ist wirklich das höchste jemals in einem Turnier von einer Frau gespielte Break, und das ist die 145 von Bai Yulu, die leider knapp gegen Wang Jingzhong verloren hat. Aber was für ein Break, die 145, und wer sich mit Frauensnooker auskennt, wie zum Beispiel natürlich Matt von der WPBSA, diese Leute sagen, na klar, das hat sich abgezeichnet. Sie stand kurz vor einer 146 beim letzten Turnier. Sie hat noch höhere Breaks versucht. Nein, es scheint wirklich da voranzugehen bei Bai Yulu. Die macht uns, glaube ich, wahnsinnig viel Spaß, sowohl auf der Frauentour, wo die alles in Grund und Boden spielt, als auch hier bei den Profis. Es ist fantastisch und es ist eine 145. Ja, da gibt's mehr Spieler, als man vielleicht vermuten würde, unter den Profis, die noch nicht so ein hohes Break gespielt haben. Also das, na klar, wir haben jetzt sehr viele Maximum Breaks gehabt und so, aber man darf das nicht vergessen, da sind auch echt Leute, die sind gar nicht so hoch dabei mit ihren Breaks. Also diese 145 ist schon ein absolutes Ausrufezeichen als Turnierbreak. Herzlichen Glückwunsch an Bai Yulu, auch wenn es leider nicht zum Matchgewinn gereicht hat. Was natürlich dann wieder bitter ist, oder Christian? Aber komm, jetzt heute, wir freuen uns überhaupt, was für ein Schwung drin ist im unter den Profispielerinnen diese Saison, nachdem wir letzte Saison ja so irgendwie zu kämpfen hatten, noch was Positives sagen zu können. Da bin ich ja auch ganz offen. War für mich ein absoluter Tiefpunkt letztes Jahr, und dieses Jahr ist da so ein Schwung drin. Herrlich.
Das ist absolut. Am Ende, wie du schon gesagt hast, leider ergebnistechnisch dann eine 4-6 Niederlage gegen Wildcard-Spieler Wang Xinzong. Der ist übrigens erst 14 Jahre alt und hat dann am Abend, also China am Abend, auch Robbie Williams mit 6-1 geschlagen. Also als Wildcard dann hier tatsächlich die Runde der letzten 64 erreicht. Wir haben uns gestern darüber unterhalten, ob die Wildcards in China so noch Sinn machen, wie sie aktuell sind. Aber wenn man dann so eine Ergebnisse mit bei hat, ist es dann eigentlich schon mal ganz schön zu sehen. Auch wenn ich mir dann eher wünschen würde, wir hätten das dann auch in Europa.
Genau, also ich meine, da müssen wir auch ehrlich sein, das kommt ein bisschen auch vom Neid, ne? Unsere Problematik mit den Wildcards da. Weil wenn das jetzt in Berlin auch welche gäbe, dann würde ich da wesentlich wohlwollender drauf gucken in Nanjing. Und man darf bei allem ja nicht vergessen, und damit kriegt man mich beim Snooker immer rum, das sind die Leute, die einfach da gerade ihren Traum leben. Und das kann ich niemandem übel nehmen. Und das ist doch herrlich, du kommst da mit 14 rein und du spielst da so auf. Also ist ja, wir hatten ja auch die Problematik, ne, was Tourkarten anbetrifft, jetzt wieder vor kurzer Zeit mit sehr jungen Profis. Ich finde es fast ein bisschen zu jung, aber das wird dem jetzt auch egal sein, oder? Der spielt hier das Turnier seines Lebens, seines jungen Lebens, und da kann man ja eigentlich nicht böse drüber sein.
Da kann man definitiv nicht böse drüber sein. Wir werden sehen, wie es ihn weitertragen kann noch in diesem Turnier. Sein nächster Gegner wird dann morgen Sean Murphy sein. Und wenn wir kurz noch auf die anderen Wildcards schauen, sehen wir da, dass dort nicht ganz so viel Erfolg verbucht werden konnte, wenn auch vielleicht mal ab und an ein paar Frame-Gewinne. 4:6 hat Wang Xinbo verloren gegen Zhu Yulong. Mit dem gleichen Ergebnis verlor Zhu Jinhao gegen Barry Hawkins. Und Xu Jiarui hat, ich weiß nicht, warum ich diesen Namen nicht normal aussprechen kann übrigens, hat gegen Tapchai Onu mit 0:6 verloren, also relativ klare Niederlage für die anderen Wildcards. Ansonsten muss ich sagen, würde ich ganz gerne als nächstes über einen Spieler sprechen, über den ich immer jetzt in letzter Zeit nicht mehr ganz so oft gerne spreche, weil er eigentlich genug Aufmerksamkeit an sich schon bekommt im Snooker, und das ist Ronnie O'Sullivan. Aber er hat diese Woche ja nicht nur die Turnierveranstalter mal mit seiner Anwesenheit beglückt, ausnahmsweise, sondern er hat für ein richtig tolles Match gesorgt heute gegen Alan Taylor. Und da ist mir wieder aufgefallen, man kann von Ronnie O'Sullivan ja halten, abseits des Tisches, was man will, aber dieser Mann ist einfach an unheimlich interessanten Matches beteiligt und kann einfach richtig gut Snooker spielen.
Das ist ja schön, Christian, dass es 1111 Folgen gedauert hat, bis dir das aufgefallen ist. Ja, Ronnie O'Sullivan kann Snooker spielen. Du hast es gesagt, der hat uns hier zu einem tollen Match verholfen. Also ganz ehrlich, für mich hat Alan Taylor uns hier zu einem tollen Match verholfen. Also wie viele Leute falten sich selbst zusammen in so ein Origami-Förmchen, wenn die gegen Ronnie O'Sullivan am Tisch stehen? Ja, das hat Alan Taylor mal überhaupt nicht gemacht. Und der hat ja schon auch Pech. Der hätte ja mit 5-1 oder so in Führung gehen können. Und dann ist dieses Foul passiert, ne? Also ist ihm der Spielball gefallen. Das ist doch grauenvoll. Ich habe das nur gehört, weil ich war nebendran mit dem Selby-Wahnsinn beschäftigt. Aber eieiei, also was für ein tolles Match von Alan Taylor, der sich so nach vorne gekämpft hat, der so tolle Breaks gespielt hat. Und dann hat halt Ronnie O'Sullivan angefangen, Ronnie O'Sullivan Sachen zu machen. Ich meine, 4 Century Breaks. Ha. Ja gut, das schaut man sich immer gerne an, das ist klar. Aber ein tolles Match von beiden. Ich hätte es dem Alan Taylor schon gegönnt, dass er sich das holt, oder? Was wäre das für ein Sieg gewesen? Aber gut, am Schluss, Ronnie O'Sullivan kann halt Sachen, die sonst keiner kann. Das müssen wir auch einfach anerkennen.
Mark Selby hast du angesprochen. Das war das andere und neben halt dem Ronnie O'Sullivan-Match auch das einzige heute, was über die volle Distanz ging. Und das ist kurios, weil Ronnie O'Sullivan und Alan Taylor, die brauchten für ihre 11 Frames, naja, so etwas über 3 Stunden knapp. Mark Selby und Liu Hongyu, die mussten sich dann schon ein bisschen sputen, dass sie noch fertig werden, bevor die Abendsession in Nanjing dann beginnt. Und das 6:5 für Mark Selby war hart, hart erkämpft.
Ja, sowas von hart. Na, also ich dachte ja, das guckst du dir jetzt schön an beim Frühstücken und danach gehst du schwimmen. Ich sag dir, in der Zeit von dem Match, da hätte ich mir einen eigenen Pool bauen können, ja. Und es fühlte sich noch länger an, als es am Schluss war. Also gefühlt waren das 2 Sessions hintereinander, die die beiden gespielt haben. Das war... Nein, ich habe mir das ganz angeschaut. Und trotzdem möchte ich es ein bisschen aus meinem Gehirn löschen. Also fangen wir mal an mit Liu Hongyu. Der hat das wirklich solide gespielt. Der hatte auch tolle Einsteiger dabei und der hat dann auch richtig gute Breaks ausgepackt. Und der hat gespielt gegen einen Mark Selby, der im Grunde eigentlich in so ziemlich jedem Frame die erste Chance hatte und dann nichts draus gemacht hat. Das war ein Mark Selby, der, und das sage ich nicht jetzt irgendwie mit Freude, sondern mit großer Sorge, dem hat jeder Esprit beim Spielen gefehlt, jede Spielidee eigentlich, so einen Tisch zu entwickeln. Da kam nichts. Der spielte sich sofort fest nach so ein paar Pünktchen. Und das hat mir schon wirklich Sorgen gemacht. Also der stand so vor dem Tisch, als wäre der vernagelt gewesen teilweise. Und dabei waren das eigentlich Bilder, die jetzt machbar gewesen wären, wo du eigentlich von Mark Selby erwartest, dass er sich das so hinbastelt, ne, wie es ihm gefällt, und dann spielt er den Frame fertig. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Century Break, aber dann doch auch mal zwischendurch mit einem. Und da war der ganz, ganz weit entfernt von Christian. Also das war schon krass. Hat auch da diesen einen Frame noch aus der Hand gegeben. Also da hat er dann, ich glaube, es war grün versucht und verschossen, und dann hat hat sein Gegner einfach den Tisch abgeräumt. Also da habe ich mich schon gefragt, das würde doch der Mark Selby sonst niemals so spielen, da so einen Ball zu versuchen. Ah ja, ja, also dass er es überhaupt in den Entscheidungsframe geschafft hat quasi, das war dann schon im Grunde eine gute Nachricht dann langsam für die Mark Selby-Fans. Also der hätte das ohne den Entscheidungsframe sicher machen müssen. Und dann verdödelt er das noch so. Und dann im Entscheidungsframe auch wieder Chancen gehabt, Bälle verschossen. Das sieht so nett aus mit der 72, aber davor war schon einiges los in dem Frame. Und da hatte ich da teilweise auch das Gefühl, jetzt war es das. Also, das, ja, also ich meine, cool, dass er sich da durchgekämpft hat mit einem Top-Break von 72 und dann nur zwei anderen 50er-Breaks. Ja, das bessere Break-Building hatte nämlich sein Gegner, hatte Liu Hongyu. Aber also, das macht einem Sorgen als Selby-Fan, bin ich ganz ehrlich. Also das war keine Glanzleistung, aber es war, finde ich, eine Glanzleistung von mir, dass ich das von vorne bis hinten geguckt habe.
Das auf jeden Fall. Mark Selby in der Runde der letzten 32 damit schon wird dort treffen auf Daniel Wells. Der hat Tom Ford mit 6-3 geschlagen.
Wuhu, Daniel!
Auch bereits eine Runde weiter Gary Wilson nach einem 6-1 gegen Martin O'Donnell. Das gleiche Ergebnis fuhr CJ Ahoy gegen Wang Yushen ein. Auch die beiden treffen dann in der nächsten Runde aufeinander. Xiao Gudong gewann sein Held-Over-Match mit 6-2 gegen Mahmoud El Haridi. Ansonsten, was gab es noch an Held-Over-Matches? Eins, über das wir noch reden sollten, ne? Ding Junhui. Der Titelverteidiger machte sehr kurzen Prozess mit David Grace. Es war im Allgemeinen eine sehr kurze Nachmittags-Abendsession in China. Aber das Match war leider aus deiner Sicht wahrscheinlich besonders schnell.
Ja, das war wirklich schnell vorbei. Das war genau 2 Stunden nach dem Selby-Match vorbei. Ja, das lief nicht gut für David, ne? Also kann man, glaube ich, sagen, ohne hier zu übertreiben. Das war 0-6. Ding Junhui hat innerhalb von wirklich kürzester Zeit mit 4 Century Breaks sehr kurzen Prozess gemacht mit David. Das fing schon sehr unglücklich an aus Sicht von David Grace. Ne? Der hatte ehrlicherweise nach dem Anstoß von Ding Junhui schon einen extrem unglücklichen, nicht ganz so cleveren Ball gespielt, so eine Safety, die wirklich nicht als solche zu bezeichnen ist, und Ding Junhui kam an den Tisch und spielte eine schöne 116. Und das ist natürlich genau das, was du nicht willst, ne, ist, dass der Ding Junhui sich vor Heimpublikum hier so ein bisschen schön einspielen kann, Christian. Das war schon böse. Und dann kamen Frames, wo der David auch durchaus mal Chancen hatte, und ja, dann passierten so Sachen wie blau vom Spot verschossen beim Split und ähnliche Ungenauigkeiten. Und da wissen wir alle, dass er das besser kann, ne? Der kann da auch einen Century Break raushauen, der kann da durchaus schon mithalten. Also ob er jetzt an einem besseren Tag den Ding Junhui geschlagen hätte in der Form, weiß ich jetzt nicht, ne? Aber er, also dieses 0-6, also das ist schon auch nicht verdient in dem Sinne, ne? Das hätte er wirklich besser machen können. Da waren Chancen da und die hat er hinten und vorne nicht nutzen können. Und Ding Junhui, wann immer der an den Tisch kam, hat er aus seiner Chance ein komplettes Break gespielt und im Zweifel ein Century Break gespielt und sich den Frame geholt. Also das war wirklich absolut fantastisch. Schon im ersten Frame kann man noch kritisieren, dass es keine Total Clearance war, aber da kamen dann auch noch welche. Er hat einen Maximum Break versucht, der Ding Junhui, es endete bei 104 Punkten. Wir wissen alle, ich bin kein großer Fan, aber das hat schon richtig Spaß gemacht, das anzuschauen. Also wirklich, weil das war ein Maximum Break, das wirkte schon eine ganze Weile komplett unmöglich und verloren, weil er die Stellung verloren hatte. Und dann hat er einen absurden Rettungsball nach dem anderen gelocht. Also nicht nur so einen und dann ging es daneben, sondern nee, einer nach dem anderen, Sachen, die sahen völlig unmöglich aus. Es war richtig cool. Also die Fans haben es auch total gefeiert. Die Stimmung ist ja fantastisch in Nanjing. Und ja, also der hat, weiß ich, 4, 5 fantastisch unlochbare Bälle hintereinander gelocht, um dieses Maximum Break am Laufen zu halten. Ging dann nicht. Aber war trotzdem sehr sehenswert. Sehenswerter als manches Maximum Break der Saison, würde ich behaupten. Und ja, er hat das dann cool zu Ende gespielt, ne, der Ding Junhui. Aber ja, schade aus Sicht von David Grace. Da wäre an manchen Stellen mehr drin gewesen. Aber Ding Junhui wirklich fast unschlagbar heute, würde ich sagen, mit seinem One-Visit-Snooker. Und dann hat er noch Autogramme auch ein bisschen gegeben. Und ja, man sieht ja schon alle mit ihren Handys da, ne? Das will jeder miterleben, wie Ding Junhui hier so ein Century Break spielt. Also ja, das war ein gelungener Nachmittag für ihn. David hat es mit Humor genommen. Ich meine, Team DG, wir haben schon ein ganz anderes erlebt. Also sowas passiert mal. Gehört zur Experience dazu.
Ding Junhuis nächster Gegner ist Michael Holt. Ansonsten Weltmeister Zhao Shintong auch mit einem souveränen Start ins Turnier 6:1 gegen Oliver Brown gewonnen. Und auch Judd Trump hat sein Held-Over-Match gegen Dylan Emery überlebt, wenn ich es mal so formuliere. Letzte Woche im Finale gegen Jack Lisowski ja noch unterlegen gewesen. Das war ein guter Start und ein gutes Ende ins Match von Judd Trump. Dazwischen konnte er froh sein, dass Dylan Emery nicht immer die beste Chancenauswertung hatte, trotz zweier Centuries.
Ja, ein bisschen wie das Mark Selby-Match wahrscheinlich, ne? Nur in schneller. Dylan Emery mit der 137 und der 120. Ha, Christian, fantastisch. Ich muss sagen, ich war so ein bisschen Judd Trump. Gegen Dylan Emery war ja das, glaube ich, das Eurosport-Haupt-TV-Match. Jedenfalls nicht, war es nicht Ding Junhui gegen David Grace. Und dann dachte ich mir so, muss das jetzt wirklich sein? Ich meine, der David Grace hat den Ding Junhui auch schon mal geschlagen. Ja, kann man das von Dylan Emery gegen Judd Trump behaupten? Ich glaube nicht. Und dachte ich mir, also weiß ich nicht, aber dann haben sie das richtige Händchen bewiesen gehabt, ehrlicherweise. Weil der Dylan Emery doch deutlich besser mitgehalten hat. Genau, und Judd Trump, ja, ich meine, ist durchgekommen. Aber auch da muss er sich mal wieder steigern. Aber gut, der Mann stand letzte Woche im Finale, der kann sich steigern, der ist jetzt wieder da. Christian, machen wir jetzt keine große Sache draus. Trotzdem schön für Dylan Emery, dass er so abliefern konnte. Halt, für einen Sieg hat es auch wieder nicht gereicht.
Zhang Anda gewann 6:0 gegen Michael Chubacik. Wuiza gegen Liu Haotian auch mit einem souveränen 6:1. Yuan Zijun 6:4 gegen Ricky Walden. Jiang Jun 6:2 gegen Chris Wakelin. Einen Spieler können wir vielleicht noch hervorheben oder über das Match kurz sprechen. Hego Qiang, der hat gegen Stuart Bingham mit 6:4 gewonnen in einem sehr unterhaltsamen Match, was sich die beiden geliefert haben. Und ich muss sagen, freut mich, weil Hego Qiang ist so ein bisschen nach sehr steilem Aufstieg, ich will jetzt nicht sagen, von der Bildfläche verschwunden, aber ist jetzt schon, ich sag mal, hinter ein, zwei anderen Namen jetzt wieder gelandet. Also schön, dass er sich dann auch mal wieder ans Rampenlicht spielen kann.
Ja, und der Stuart Bingham ist wirklich an sehr unterhaltsamen Matches diese Saison beteiligt. Auch wenn er die nicht immer gewinnt. Also coole Sache. Ja. Der leistet auf jeden Fall Mehrwert für die Tour, was man jetzt von Leuten wie Gary Wilson halt nicht behaupten kann. Und trotzdem, ich möchte jetzt nochmal zu Buiza zurück, weil der meinte auch Lula, ne, habe ich gelesen, dass der diese Woche das Turnier gewinnt. Und da sind wir uns ja einig. Genau, und das war cool. Also zwei Century Breaks und dann noch drei andere hohe Breaks. Das ist ein guter Auftritt gewesen von ihm. Also das wird jetzt auch mal echt Zeit. Also wenn das jetzt nicht das Halbfinale wird, Christian, werde ich sauer.
Also wir werden es sehen. Morgen geht es auf jeden Fall weiter. Morgen dann gibt es auch nochmal eine Session um 2.30 Uhr deutscher Zeit mit Ryan Day gegen Hossein Wafai, unter anderem Ollie Lyons gegen John Higgins und auch Karen Wilson wird dann ins Turnier einsteigen gegen David Lilly. Am Nachmittag in China, / früh um 7.30 Uhr unserer Zeit, gibt es dann Ding Junhui gegen Michael Holt. Ben Mertens wird einsteigen gegen Elliot Slesser. Judd Trump gibt es dann gegen Matthew Stevens. Hatten wir das nicht auch erst vor zwei Wochen oder so, wo Matthew Stevens sogar gewonnen hat, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, Julia Long gegen Noppon Sein Kam, Ben Wollaston gegen Jack Jones. Jack Jones ja einer der Kandidaten für jetzt vielleicht bester Spieler, der noch keinen Ranglistentitel geholt hat. Und am Abend in China, /mittags unserer Zeit, 12.30 Uhr, gibt es dann Sean Murphy gegen Wang Jinsong, den Wildcard-Spieler. Jack Lisowski, Sieger aus Nordirland, wird dann gegen Louis Heathcote spielen. Ronnie O'Sullivan mit dabei gegen Sanderson Lam und Weltmeister Zhao Shintong gegen Fan Zhengyi. Also auch morgen wieder geballte Ladung Snooker-Power. Und eine Meldung sind wir euch ja noch schuldig von gestern. Da haben wir über Q-Tour 4 in Leeds gesprochen, waren beim Halbfinale hängen geblieben und können sagen, dass Jamie Clark am Ende das Turnier gewonnen hat im Finale mit 4:2 gegen Craig Stedman. Jamie Clark damit
natürlich.
Jetzt Jamie Clark damit jetzt auch guter Contender für vielleicht auch die direkte Qualifikation. Zumindest scheint sich da jetzt ein Dreierkampf zu entwickeln zwischen Peter Lyons, der weiterhin führt. Hamad Mia und Jamie Clark folgen dahinter. Und ja, wir werden sehen, wie das auf der Q-Tour weitergeht. Und da wir heute unsere 1111. Folge Total Clearance feiern, solltet ihr jetzt dranbleiben für das ein oder andere Schmankerl. Und ich kann sagen, einige davon sind brandneu. Nämlich von heute.
Ja, wir haben es heute nicht besonders gut auf die Reihe gekriegt. Es liegt nicht am Schnaps, aufgrund der Schnapszahlfolge, möchte ich kurz darauf hinweisen. Dafür brauchen wir keinen Alkohol, das kriegen wir so verballert. Nee, aber hey, 1111 Folgen, ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Wir machen weiter. Was die nächste, die wir feiern können, überlegen wir uns dann. Wir sind eh nicht besonders gut im Feiern, aber heute haben wir es jetzt wirklich mal versucht mit den entsprechenden Outtakes. Viel Spaß!
Wo ist er denn hier?
Ja, Draw? Christian, ich warte. Ich warte auf den nächsten Gegner.
Wo ist er hier im Draw? Da ist er. Nee, er wartet nicht auf seinen nächsten Gegner. Meine Güte, was für ein...
Hackfleisch von der Podcast-Folge heute.
Ja, vor allem, ich hatte eigentlich nicht vor, alle Outtakes, die ich am Ende dieses Podcasts reinpacken werde, gleich in diesem Podcast zu produzieren.
Eieiei. Ich kann es total verstehen, wenn der genauso verdutzt ist wie wir. Und das war ja auch dann auf Social Media. Was sagst du zu Zhao Guodong? Verstehen wir es, dass er verdutzt war, oder hätte er was machen müssen?
Sorry, hab nicht zugehört. Was?
Ja, okay.
Ich habe nebenbei den Text geschrieben. Ich habe jetzt nicht mit einer Gegenfrage gerechnet. Was hast du gesagt?
Also wenn du das nicht rausschneidest als nächstes Outtake, das dann gnade ich, dir Gott, Christian.
Das werde ich als Outtake reinschneiden. Sorry, tut mir total leid. Was war da für eine Szene?
Ich hatte ehrlicherweise davor auch nicht zugehört, was du gesagt hattest, also bevor du zu mir gegeben hast.
Ja, zwei Profis am Werk hier.
Ja, aber ich habe jetzt doch nochmal nachgeguckt und Mark Allen hat tatsächlich geheiratet.
Die Snooker-Saison 2025-2026 kann das nicht ernst. Ich kann das nicht mal ernst rüberbringen gerade. Okay. Ey, ich hab hier einen Podcast.
Bayern.
Das hat natürlich den Start ins Match dann für Judd Trump nicht unbedingt leichter gemacht. Und es bleibt dabei, bei ja, super.
Ja, Gesundheit.
Dankeschön, schönes Outtake. So. Und es bleibt bei Judd Trump dabei, im Achtelfinale ist bei, meine Güte, was ist denn jetzt los?
Ist auch schon allergisch gegen den Misserfolg von Judd, du. Eieiei. Ei, ei.
Oh. So, dritter Versuch. So, wieder ein bisschen schneiden, Leute. Und es bleibt dabei, bei Judd Trump im Achtelfinale ist bei Weltranglistenturnieren gibt's doch nicht. Was ist das denn? Ich krieg diesen Satz nicht raus hier. Ich muss erstmal ausschauen. Das gibt's doch nicht.
Dein Inneres will das nicht akzeptieren, dass im Achtelfinale schon wieder Schluss ist.
Ja, herrlich. So. Okay, Versuch Nummer 4.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. Weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.